Wir müssen Frieden als Ziel unseres Handels haben. Aber wir müssen klar haben, dass dieser Frieden nicht existieren kann in Form eines einseitigen Diktats. Er beruht nicht auf Wehrlosigkeit, sondern ein gerechter Frieden. Der ist mehr als die Abwesenheit von Krieg.
Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, der Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Mein Name ist Philipp Eschenhagen und ich begrüße euch heute mit Sophie Schubert.
Hallo auch von mir. Das war gerade Jürgen Trittin im Bundestag bei einer Debatte um eine mögliche Friedensinitiative für die Ukraine und für Russland.
Friedensinitiativen, Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, möglicherweise auch unter Einmischung anderer Staaten, sind ja zurzeit in aller Munde. Sowohl medial als auch politisch wird intensiv darüber gestritten, ob und wie Frieden in der Ukraine ermöglicht werden kann. Und in jedem Fall wäre davon auszugehen, dass ein solcher Frieden, nämlich die Vereinbarung eines Waffenstillstands, die Einigung über Territorien, Truppenrückzüge und so weiter, alles das in der Form eines Friedensvertrags niedergelegt werden müsste. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen.
Ja, und ein Friedensvertrag zwischen zwei Staaten, die in einem bewaffneten Konflikt waren, ist erstmal ein völkerrechtlicher Vertrag. Und als völkerrechtlicher Vertrag unterliegt so ein Friedensvertrag zwischen zwei Staaten den Regeln, die das Völkerrecht für Verträge vorsieht. Diese Regeln sind, wie ihr vielleicht auch schon wisst, in der Wiener Vertragsrechtskonvention niedergelegt.
Und genau um diese Vertragsrechtskonvention soll es in dieser Folge gehen. Sophie hat mit Professorin Kirsten Schmalenbach dazu gesprochen, eine wirkliche Expertin im Völkervertragsrecht. Spezifisch wird es darum gehen, unter welchen Umständen Verträge und eben vor allem Friedensverträge nach der Wiener Vertragsrechtskonvention nichtig sein können. Wie immer kommt aber vorher Isabel mit dem Grundlagenteil. Dieses Mal hat sich wirklich der absolute Klassiker angeboten bei dem Thema. Und zwar der vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelte Fall Gabschikowo-Neidmarosch.
Wenn ihr schon mal versucht habt, aus eurem Handyvertrag rauszukommen oder euer Fitnessstudio zu kündigen, habt ihr wahrscheinlich die leidvolle Erfahrung gemacht, dass das so leicht nicht geht. Trotz Verbraucherschutzrecht und obwohl ihr nur ganz schlechten Empfang habt mit eurem Handyvertrag, oder in eine andere Stadt umzieht, in der euer Studio gar keinen Ableger hat. Vertragsrecht muss eben leider oft eine ganz schwierige Balanceentscheidung treffen zwischen Anpassungsfähigkeit und Stabilität und Verlässlichkeit. Und das ist im Völkerrecht im Übrigen genauso. So haben 1977 die damalige Tschechoslowakei und Ungarn einen Vertrag geschlossen, um gemeinsam Projekte an der Donau durchzuführen, an die beide Staaten eben angrenzen. Dort sollten Dämme gebaut werden, Schleusen, es ging um die Gewinnung von Elektrizität und so weiter. Und diese Projekte der beiden Staaten sollten aufeinander abgestimmt werden und miteinander verbunden sein und waren quasi untrennbar aufeinander abgestimmt. Das Problem ergab sich in der Folge, dass es in Ungarn interne Widerstände gab gegen die Umsetzung dieser Arbeiten. Im Laufe der 80er Jahre gab es dann verschiedene Zwischenprotokolle zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei, mit der das Projekt verlangsamt, dann wieder beschleunigt werden sollte. Aber schließlich hat im Oktober 1989 Ungarn die Arbeiten permanent ruhen lassen. Die Tschechoslowakei hat dann nach Alternativen gesucht, um ihren Teil des Projekts weiter umzusetzen und begann schließlich 1991 mit Arbeiten nach einem Alternativplan, den sie sich unilateral gegeben hatte. 1992 hat dann Ungarn den Vertrag aufgekündigt. Und die Parteien haben in der Folge den IGH angerufen, um zu klären, wie jetzt das Rechtsverhältnis zwischen den beiden Ländern ist. Es waren ganz viele Fragen in diesem Kontext zu klären, auch ob die Tschechoslowakei diese Arbeiten durchführen dürfte, die sie nachher durchgeführt hat, auch wie das Umweltvölkerrecht hier hineinspielt und so weiter. Ganz zentral war aber insbesondere die Frage, ob Ungarn den Vertrag, der unstreitig ursprünglich wirksam geschlossen war, kündigen konnte. Der Vertrag selbst sah dabei keine Sondervorschrift vor für seine Beendigung oder Kündigung, weshalb laut IGH nur die sehr begrenzten Kündigungsgründe aus der Wiener Vertragsrechtskonvention, insbesondere Artikel 60 bis 62, herangezogen werden konnten. Diese Artikel spiegelten laut IGH im Übrigen auch Völkergewohnheitsrechts wider. Ungarn wollte sich beispielsweise auf einen State of Necessity berufen, um den Vertrag kündigen zu können, also quasi aus Notwendigkeit. Das ging laut IGH nicht. Denn der State of Necessity ist etwas, was aus dem Recht der Staatenverantwortlichkeit kommt und nicht aus dem Vertragsrecht. Und der EuGH sagte hier ganz klar, die Kündigung, die Frage der Wirksamkeit des Vertrages, bemisst sich ausschließlich nach der Wiener Vertragsrechtskonvention bzw. dem Gewohnheitsrecht, das sich darin wiederfindet. Während die Konsequenzen aus einem möglichen Vertragsbruch, Verstößen gegen den Vertrag und so weiter, sich eben nach dem Recht der Staatenverantwortlichkeit bemessen werden. Aber diese beiden Regime waren eben klar zu trennen. Auch, und das kommt jetzt denjenigen wahrscheinlich bekannt vor, die ihre Zivilrechtsvorlesung schon hatten, konnte sich Ungarn nicht auf eine Unmöglichkeit oder eine Änderung einer wesentlichen Vertragsgrundlage berufen. Weder dadurch, dass sich dann neue Umweltgesichtspunkte ergeben hätten, die laut EuGH eigentlich alle schon bekannt waren, als der Vertrag abgeschlossen wurde, noch etwa dadurch, dass die Tschechoslowakei nachher durch die Slowakei quasi beerbt wurde und sich der Vertragspartner geändert hätte oder ähnliches. Zumal, und das stellte der EuGH hier heraus, ließ dieser Vertrag durchaus Spielräume dafür, dass sich gewisse Änderungen gerade aufgrund der langen Dauer des Vertrages ja ergeben könnten, sodass eine Kündigung gar nicht notwendig war. So konnte der Vertrag auch im Lichte der in den über 10 Jahren, die der Vertrag damals schon bestand, neu hervorgetretenen Normen des internationalen Umweltrechts möglicherweise uminterpretiert werden, ohne wiederum, dass man das ganze Gebäude zu Fall bringen müsste. Der EuGH hielt auch ganz klar fest, dass zwar beide Parteien in ihrer Weise gegen Bestimmungen dieses Vertrags verstoßen hatten. Aber es wäre ja noch schöner, so der EuGH, wenn sich jetzt beide oder eine davon alleine deswegen, weil sich beide vertragswidrig verhalten haben, den ganzen Vertrag zu Fall bringen könnten. Das würde den Grundsatz Pacta sunt servanda, der auch im Völkerrecht ganz zentral ist, ad absurdum führen, ziemlich viel Latein, und generell die Stabilität des Völkervertragsrechts quasi komplett in Frage stellen. Diese Strenge des Völkervertragsrechts stellt der EuGH jedoch die Möglichkeit gegenüber, etwa zum Beispiel die sich entwickelnden Regeln des Umweltvölkerrechts in den bestehenden Vertrag hinein zu interpretieren und dann eben zum Beispiel die Frage von Stabilität und auch die Frage von Weiterentwicklung und Fortschritt miteinander in Einklang zu bringen.
Ein Diktatfrieden, ein fauler Kompromiss oder ein brüchiger Waffenstillstand, so wie dieser Antrag es vorschlägt, können für uns keine Lösungen sein. Alle demokratischen Fraktionen stellen sich dem entschlossen entgegen. Es braucht vielmehr einen echten, nachhaltigen Frieden. Einen Frieden, der nicht über die Ukraine hinweg verhandelt. Einen Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine gewährleistet. Einen Frieden, der die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen wie in Butscha oder Irpan zur Rechenschaft zieht. Das ist unsere historische und europäische Verantwortung, meine Damen und Herren.
Das war Adis Achmetovic im Bundestag aus derselben Debatte, aus der ihr zu Beginn der Folge auch schon Jürgen Trittin gehört habt. Interessant finde ich besonders in Bezug auf solche politischen Debatten, dass die Überlegungen zu einem potenziellen Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland bisher wirklich noch so gar nicht auf die rechtlichen Voraussetzungen und Implikationen eines solchen Vertrags eingehen. Während das Völkerrecht also sonst immer von allen Seiten gerne bemüht wird in Bezug auf den Ukraine-Krieg, wird ein potenzieller Friedensvertrag mehr als politisches Phänomen begriffen. Als völkerrechtlicher Podcast ist uns das natürlich ein Stück weit ein Dorn im Auge, zumal das Völkervertragsrecht zu dieser Problematik tatsächlich einiges zu sagen hat. Was genau das ist, das bespricht Sophie jetzt im Interview mit Kirsten Schmalenbach.
Ich freue mich, dass heute Professor Kirsten Schmalenbach bei uns im Podcast ist. Kirsten Schmalenbach ist Professorin für Völkerrecht und Europarecht an der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Sie ist unter anderem Mitherausgeberin des bei Springer International erschienenen Kommentars zur Wiener Vertragsrechtskonvention. Und wir sprechen heute über einige Aspekte des Völkervertragsrechts, nämlich darüber, wann ein völkerrechtlicher Vertrag nichtig ist und insbesondere, wie das bei Friedensverträgen aussieht. Herzlich willkommen, Kirsten Schmalenbach, im Völkerrechtspodcast.
Vielen Dank, Günther, Frau Schubert.
Wo ist denn überhaupt erstmal die Nichtigkeit von Verträgen grundsätzlich geregelt, also ganz ohne, dass wir jetzt mal direkt auf Friedensverträge schauen?
Die Wiener Vertragsrechtskonvention regelt abschließend die Nichtigkeit oder die Ungültigkeit von Verträgen. Das liegt daran, dass ja Pacta sunt servanda das Hauptprinzip des Völkerrechts ist und deswegen die Nichtigkeit von Verträgen restriktiv geregelt werden muss. Und das macht die Wiener Vertragsrechtskonvention.
Und welche spezifischen Nichtigkeitsgründe sind relevant für Friedensverträge? Also da gibt es ja einige, aber einige sind vielleicht ja auch nicht ganz so relevant.
Ja, wir unterscheiden in der Wiener Vertragsrechtskonvention zwischen der Nichtigkeit oder Ungültigkeit der Zustimmung eines Staates zum Vertrag. Das sind die relativen Nichtigkeitsgründe und die absoluten Nichtigkeitsgründe, dann ist der Vertrag ex lege nichtig. Aber beide Varianten können eine Rolle spielen für Friedensverträge. Für uns sind jetzt allerdings die ex lege absoluten Nichtigkeitsgründe zentral, die wir finden in Artikel 51, 52, 53 der Wiener Vertragsrechtskonvention.
Und welche Gründe setzen die voraus für eine Nichtigkeit, für eine absolute Nichtigkeit?
Es geht immer um Zwang eigentlich. Also nicht immer, aber Artikel 51 und 52 geht um Zwang. Einmal ist das der Zwang gegen den Staatenvertreter. Das ist schon mal vorgekommen, dass beim Abschluss eines Friedensvertrages oder eines sonstigen Vertrages der Staatenvertreter bedroht worden ist. Dann ist das ein absoluter Nichtigkeitsgrund. Für uns im Moment relevanter ist der Zwang gegen einen Staat. Darüber werden wir vermutlich noch etwas reden. Und dann haben wir natürlich die Jus Cogens Nichtigkeit in Artikel 53.
Was ist denn genau die Folge einer absoluten Nichtigkeit? Also Sie haben das ja jetzt unterschieden, aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen plastischer machen, was der Unterschied zu einer relativen Nichtigkeit wäre.
Also die relative Nichtigkeit bedeutet, dass der Staat seine Zustimmung zum Vertrag anfechten kann. Das würde bei multilateralen Verträgen bedeuten, dass der Vertrag weiter in Kraft bleibt und für alle anderen Parteien rechtswirksam ist. Deswegen ist die Überschrift in der Wiener Vertragsrechtskonvention Ungültigkeit von Verträgen irreführend. Es geht auch um die Ungültigkeit der Zustimmung. Bei der Ungültigkeit von Verträgen, also der absoluten Ungültigkeit, das hat folgende Wirkung. Das ist sozusagen das Recht verpönt diesen Vertrag. Damit ist er ohne weitere Anfechtungserklärung aufgrund des Rechts nichtig. Er ist ex tunc nichtig von Anfang an und er ist in all seinen Teilen nichtig. Das heißt, wir haben eine Vorschrift in der Wiener Vertragsrechtskonvention Artikel 44, die Trennbarkeit von Vertragsbestimmungen, und gerade Artikel 52 Zwang gegen den Staat und Artikel 53 Jus Cogens also erlauben nicht, dass nur Teile des Vertrages nichtig sind, sondern er ist als Ganzes von Anfang an nichtig.
Sie sind ja jetzt gerade schon auf die zwei wahrscheinlich für Friedensverträge am relevantesten Gründe eingegangen, warum ein Friedensvertrag nichtig sein kann. Also einmal Artikel 52, wo es immer um Gewaltanwendung oder auch Gewaltdrohung geht. Und dann einmal Artikel 53, wo es um die Verletzung von Jus Cogens geht. Was genau, also welche Voraussetzungen, wie muss der Vertrag denn eigentlich zum Beispiel mit so einer Gewaltanwendung zusammenhängen? Reicht da jegliche Gewaltanwendung, die irgendwie im Zusammenhang dieses Vertrages passiert, weil dann könnte man sich ja eigentlich vorstellen, dass eigentlich fast alle Friedensverträge nichtig nach Artikel 52 WVK wären.
Das ist in der Tat ein ganz großes Problem, aber man muss sich den 52 ganz genau anschauen. Also der Artikel 52 knüpft an einem Novum an, der mit der UN-Charta eingeführt worden ist, das ist das allgemeine Gewaltverbot. Darauf bezieht sich Artikel 52. Das bedeutet, Artikel 52 knüpft an der Bewertung der UN-Charta an, ob ein Krieg rechtmäßig ist, zum Beispiel ein Selbstverteidigungskrieg, oder rechtswidrig ist, ein Aggressionskrieg. Artikel 52 ist nur anwendbar auf Aggressionskriege. Als die Wiener Vertragsrechtskonvention 1969 angenommen wurde, da war Jus Cogens noch gar nicht richtig ausbuchstabiert. Das bedeutet, der Artikel 52 hat eine eigene Bedeutung für Verträge, die aufgrund einer Aggression geschlossen worden sind, also unter Zwang. Heute wissen wir, dass das allgemeine Gewaltverbot der UN-Charta auch Jus Cogens ist, und wir hätten dann auch noch Artikel 53 als eine Norm, die wir benutzen können, um zu bewerten, ob ein völkerrechtlicher Vertrag, ein Friedensvertrag erzwungen worden ist. Aber für uns bleibt Artikel 52, Entschuldigung, erst einmal die wirklich interessante Norm, weil dort im Wege von klaren Tatbestandsmerkmalen dargelegt wird, wann der Vertrag nicht, unter welchen Voraussetzungen. Und das ist insbesondere der Konnex zwischen der Aggression und dem Abschluss des Vertrages. Denn der Abschluss des Vertrages muss durch die Aggression herbeigeführt worden sein. Das heißt, wir haben die Notwendigkeit eines kausalen Zusammenhangs. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Frage, ob ein Friedensvertrag von Anfang an in all seinen Teilen nichtig ist.
Also handelt es sich hierbei nicht um eine Nichtigkeit bei jeglicher Gewalt oder Gewaltdrohung rund um den Abschluss eines Vertrages, sondern einmal muss es sich um illegale Gewaltandrohung oder Anwendung handeln. Und es muss zusätzlich auch noch diesen Kausalitätslink geben, wie Sie den ja gerade sehr gut beschrieben haben. Könnte es denn nicht auch sein, dass der Staat, der sich in einem bewaffneten Konflikt befindet, der angegriffen worden ist, auch freiwillig eventuell nach gewisser Zeit auf sein Recht sozusagen verzichten möchte aus Artikel 52, weil er gerade eben einen Frieden herbeiführen möchte? Ist das völkerrechtlich zulässig oder gibt es da auch Grenzen, die vielleicht die Wiener Vertragsrechtskonvention oder andere völkergewohnheitsrechtliche Normen ersetzen?
Die Frage des Verzichts ist eine spannende Frage, aber trotz allem müssen wir noch einen Schritt vorweg uns anschauen, weil Sie immer vom Friedensvertrag reden. Friedensverträge haben meistens zwei Elemente. Einmal ist das Schweigen der Waffen und die Herstellung des Friedens. Aber moderne oder auch alte Friedensverträge enden ja nicht damit. Sie haben auch Regelungen vor, in denen sozusagen der Friede zum Beispiel dauerhaft herbeigeführt wird, wie zum Beispiel die Abgabe von Territorien, Autonomie von Regionen, gewisse Konzessionen. Darum geht es. Ja, Sie müssen also den Friedensvertrag in seiner Komplexität sehen. Das ist der erste Punkt, den ich machen möchte, damit klar wird, wir reden nicht nur hier über das Schweigen der Waffen. Wir können da gerne später nochmal drüber reden. Die Frage des Verzichts ist eine sehr, sehr problematische, denn Artikel 52 schützt den freien Willen des Staates. Wenn Druck von außen kommt durch bewaffnete Gewalt, ja, wenn also die feindliche Armee vor den Toren steht, dann wäre auch der Verzicht erzwungen, denn der Verzicht findet ja unter dem gleichen Druck statt. Logischerweise kann deswegen Artikel 52 keine besondere Ausnahme für einen Verzicht vorsehen, weil ja gerade der Zwang das faktische Element ist, was zur rechtlichen Unwirksamkeit führt. Ja, also der freie Wille ist dann auch beim Verzicht nicht gegeben.
Vielleicht können wir dann jetzt doch noch mal kurz auf die Definition eines Friedensvertrags per se zurückkommen. Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, dass es nicht nur um das Schweigen der Waffen geht, sondern auch über Konzessionen darüber hinaus. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen. Also, was macht ein Friedensvertrag genau eigentlich aus?
Es gibt ganz verschiedene Varianten von Friedensverträgen. Also ein Friedensvertrag kann einfach nur ein Waffenstillstandsabkommen sein. Ja, das ist dann kein Friedensvertrag im Sinne der Herstellung eines dauerhaften Friedens, sondern eines temporären zum Beispiel. Friedensverträge können auch einfach sozusagen sagen, wir fangen unsere freundschaftlichen Beziehungen wieder an, was ist ja unwahrscheinlich ist. Also im Prinzip ist dem Inhalt eines Friedensvertrags sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, rein theoretisch. Meistens wird eben versucht, den Ursprung des Streites zu lösen, ja, den für einen dauerhaften Frieden. Hier ist das Problem mit unserem Artikel 52, denn es ist doch schwer vorstellbar, dass die Wiener Vertragsrechtskonvention verhindern will, dass die Waffen schweigen. Da aber der Vertrag in all seinen Teilen nichtig ist, würde bedeuten, dass auch der Teil, in dem steht Artikel 1, ab dem 01.01.2023 oder 24 schweigen die Waffen, der Teil wäre auch nichtig. Artikel 44, es ist nicht trennbar, ja, in einzelne Bestandteile dieser nichtige Vertrag. Und da muss man sich die Frage stellen, also ist das eine realistische und auch ziel- und zweckorientierte Interpretation des Artikel 52? Um diese Frage zu beantworten, verhindert eigentlich Artikel 52 den Frieden per se, der vertraglich geregelt ist? Muss man einen Schritt zurück tun und sagen, dass das Völkerrecht an verschiedenen Orten die Staaten verpflichtet, die Waffen schweigen zu lassen, insbesondere im Falle einer Aggression, das Recht der Staatenverantwortlichkeit, Artikel 30, der Artikel der Staatenverantwortlichkeit. Aber Waffenstillstandsabkommen werden auch durch das Jus in Bello, also durch die Genfer Abkommen, vorgesehen. Das bedeutet, dass wir auf Basis anderer völkerrechtlicher Normen in der Tat sogar eine Pflicht sehen, einen Vertrag abzuschließen, also der Aggressor muss einen Vertrag abschließen, dass die Waffen schweigen. Artikel 52 ist deswegen nur wirklich relevant bei jeder Konzession, die der angegriffene Staat macht im Rahmen des Vertrages. Es macht zwar den ganzen Vertrag nichtig, aber Parallelregime, die nur Waffenstillstand zum Beispiel regeln, bleiben weiter in Kraft.
Also bei so einer Konzession, wenn ich da jetzt mal vielleicht ganz direkt nachfragen kann, würde es sich zum Beispiel auch um eine territoriale Konzession handeln?
Ja, gerade. Das ist ein großes Problem, aber es geht auch viel weiter. Wenn Sie zum Beispiel an das Minsk-II-Abkommen denken, was ja mit Hilfe der Bundesrepublik Deutschland geschlossen worden ist, zwischen Russland und der Ukraine, sozusagen, um einen Frieden herzustellen.
Noch ein kurzer Hinweis, das Minsk-II-Abkommen von 2015 wurde direkt nach der Annexion der Krim verabschiedet.
Da sehen Sie, dass die Ukraine eingewilligt hat, eine Verfassungsreform durchzuführen, um Luhansk und Donetsk große Autonomie zu geben. Das ist auch schon eine Konzession, weil ein Staat natürlich eigentlich souverän entscheiden darf, wie er seine eigene Verfassungsordnung ausgestaltet.
Das ist dann in der Tat eine sehr schwierige Situation, wo das Völkerrecht sich zwischen vielleicht der normativen Kraft des Faktischen wieder mal bewegt und seinen, ja, Ansprüchen. Also Sie haben ja gerade Artikel 30, der Artikel über die Staatenverantwortlichkeit, aufgebracht und auch dafür plädiert, dass man praktisch bei der Interpretation, so wie ich es verstanden habe, von Artikel 52 auch andere Normen des Völkerrechts, wie zum Beispiel diesen Artikel 30, praktisch mit einbeziehen muss. Und das ist ja auch möglich über eine systematische Interpretation, die eben nicht nur alleine auf die Wiener Vertragsrechtskonvention schaut, sondern eben auch das größere Völkerrecht an sich sozusagen mit in Betracht nimmt. Wie sieht es denn aus? Ist das auch unterstützt von einer Staatenpraxis? Also wie haben sich Staaten bei der Gültigkeit bzw. Ungültigkeit von Friedensabkommen in anderen, vielleicht schon entschiedenen bewaffneten Konflikten verhalten?
Also erst einmal muss man ja feststellen, dass das allgemeine Gewaltverbot 1945 eingeführt worden ist und der Artikel 52 1969 sich darauf bezieht. Das heißt, wir haben ein verhältnismäßig kurzes Zeitfenster, an möglicher Praxis. Dann müssen Sie auch noch all die Fälle rausrechnen, wo wir keine klaren Aggressionsakt haben. Also wir haben ja viele Bürgerkriege, viele interne Konflikte, die gehören alle nicht dazu. Das heißt, der Pool an möglicher Praxis, ob nun Artikel 52 ernst genommen wird oder nicht, ist verhältnismäßig klein. Ich habe mir mal ein paar Verträge angeschaut, ein paar Beispiele, ist nicht leicht, und bin gerade mal auf 3 gestoßen, die jetzt mir gerade einfallen, wo Artikel 52 eine Rolle spielen könnte, aber interessanterweise in der Praxis nicht gespielt hat. Daran merkt man, dass die Politik ein Problem mit Artikel 52 hat, weil es könnte einen pragmatischen Frieden verhindern. Ganz schön das bereits angesprochene Minsk-II-Abkommen, was geschlossen worden ist und was die Ukraine gezwungen hat, verfassungsrechtliche Zugeständnisse zu machen. Meines Erachtens eigentlich, da ja Russland bereits dort der Aggressor war, sehr klar eine Nichtigkeit nach Artikel 52. Da hat keiner, aber wirklich kein Politiker drüber geredet. Und weil Sie es angesprochen haben, die normative Kraft des Faktischen, dann sehen Sie ja jetzt, wie brüchig dieser Frieden war. Also nicht ernst zu nehmen, dass ein Staat dazu gezwungen wird, einen Friedensvertrag zu schließen mit Konzessionen, kann oft dazu führen, dass es ein nicht richtiger Friede ist oder ein sehr kurzer Friede.
Das ist in der Tat etwas, was wahrscheinlich auch weiterhin mitbedacht werden sollte bei jeglicher Art von Verhandlungen. Vielleicht nur so viel dazu. Aber Sie sprachen ja auch noch von 3 anderen Fällen, auf die Sie da aufmerksam geworden sind. Um welche Fälle handelt es sich denn dabei?
Also die 3 Fälle, die ich angesprochen habe, die mir einfallen würden, in der zeitlichen Reihenfolge wäre das Dayton-Abkommen von 1995, was den Krieg in Bosnien-Herzegowina beendet hat. Hier war der Aggressor das ehemalige Jugoslawien. Dann als nächstes das Lusaka-Waffenstillstandsabkommen von 1999, was den Krieg zwischen Uganda und dem Kongo beendet hat. Da gibt es nur Spurenelemente einer gewissen Konzession von Kongo. Uganda war das hatte auch der IGH festgestellt, der Aggressor. Der IGH hat sich sozusagen nicht dazu geäußert, ob dieses Abkommen jetzt nichtig ist. Er war einfach nur dankbar, dass es das gibt. Und das Zweite ist eben das Minsk-II-Abkommen, was 2015 unter der Vermittlung von Frankreich und Deutschland zustande gekommen ist.
Ich würde jetzt noch mal ganz kurz doch auch darauf eingehen wollen, wie eigentlich die Rolle von Jus Cogens da dem Artikel 52 gegenübersteht. Also Artikel 52 war ja die Anwendung bzw. Drohung mit illegaler Gewalt und der Artikel 53 betrachtet eben, dass einen völkerrechtlicher Vertrag nichtig, absolut nichtig sein kann durch den Verstoß von Jus Cogens. Und die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen hat ja gerade auch zum Thema Jus Cogens nochmal gearbeitet. Und da würde ich Sie gerne fragen wollen, ob da vielleicht auch nochmal etwas Spezifischeres festgehalten worden ist für die Nichtigkeit von Friedensverträgen. Oder hat sich da auch nicht so viel Neues ergeben? Das würde mich nochmal interessieren.
Artikel 52 und 53 sind ein bisschen komplementär. Artikel 53, also die Nichtigkeit eines Vertrages wegen Verstoßes gegen Jus Cogens, wird dann insbesondere interessant, wenn die internationale Gemeinschaft durch die Vermittlung eines Friedensvertrages anerkennt, das Produkt einer, das Ergebnis einer Aggression. Oftmals kommt es vor, das war zum Beispiel beim Dayton-Abkommen so 1995, was den Krieg in Bosnien-Herzegowina beendet hat, da waren ja noch ganz viele andere Akteure involviert, ja, die Amerikaner insbesondere, Russland und noch andere Akteure, die sozusagen das Ergebnis, ein gewisses Ergebnis der Aggression von dem damaligen ehemaligen Jugoslawien festzementiert haben durch das Dayton-Abkommen. Ja, das könnte man jetzt sich überlegen, ist deswegen der Vertrag nichtig nach Artikel 53, weil es ist verboten, anzuerkennen die Konsequenzen aus einem jusgurgenswidrigen Akt. Eine sehr schöne Quelle hierzu ist das Gutachten des IGH zum Mauerbau in Palästina. Da steht das explizit drin. Kommen wir zu der Frage, was die ILC zu Artikel 53 gerade erarbeitet. Friedensverträge spielen meines Wissens hier keine Rolle, weil dort in der Tat Artikel 52 erstmal die konkretere Norm ist. Es ist eine Sache ganz interessant in diesem Zusammenhang. Der Sicherheitsrat könnte ja im Prinzip zum Beispiel die Ukraine verpflichten, nach dem Kapitel 7 einen Friedensvertrag mit Russland abzuschließen. Das hätte natürlich einen negativen Beigeschmack, weil Russland im Sicherheitsrat ein Vetorecht hat und damit den Sicherheitsrat durchaus dazu bringen kann, nicht durch das Vetorecht, aber durch seine Position, dass der Sicherheitsrat so den Krieg beenden möchte. Und dann stellt sich schon die Frage, ist eigentlich der Sicherheitsrat im Prinzip an Jus Cogens, an Artikel 53 gebunden? Darf er also keine Resolutionen erlassen, die dazu führen würden, dass ein Verstoß gegen Jus Cogens in seinen Folgen anerkannt wird? Die ILC ist über diese Frage, ob der Sicherheitsrat sozusagen an Jus Cogens gebunden ist, in völligen Streit verfallen. Und einige Mitglieder der ILC haben dann sich verstiegen in Bemerkungen, wie wenn sowas da drin stehen würde, dass der in diesen Draft-Articles, dass der Sicherheitsrat an Jus Cogens gebunden ist, das würde den Dritten Weltkrieg herbeiführen. Das ist, glaube ich, das Wildeste, was ich in diesem Zusammenhang gelesen habe. Und mir reicht auch die Fantasie nicht aus, dass ich mir das vorstelle. Kann. Aber da sehen Sie mal, mit welchen Geschützen aufgefahren wird, um diese Bindung, die meines Erachtens sich ganz klar aus Artikel 53 ergibt, die Bindung des Sicherheitsrats an Jus Cogens, dass die trotz allem umstritten sein kann, macht die ILC zu einem sehr politischen Organ.
Also mit diesem ja durchaus spannenden Streit sind wir so langsam am Ende des Interviews angekommen und ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke rund um das Völkervertragsrecht, spezifisch Friedensverträge und ja unter welchen Umständen solche Verträge nichtig sein können, aber vielleicht auch nicht immer nichtig sind. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank für dieses Interview, Sophie. Ich fand es wirklich spannend zu hören, wie sich die politischen Debatten zu Friedensverhandlungen in den juristischen Auseinandersetzungen rund um die Vertragsrechtskonvention, insbesondere Artikel 52 der Konvention, wiederfinden. Es war viel mehr, als ich gedacht hatte, der Fall. Und bemerkenswert fand ich, wie es eben immer so ist im Juristischen, dass es dann auch in ganz geordneter und sachorientierter Form der Fall war. Und irgendwie erscheint mir das dann doch als Positivbeispiel dafür, wie auch völkerrechtliche Regeln wirklich große Probleme entpolitisieren und eventuell auch vielleicht ein Stück weit entschärfen können.
Ja, das hoffen wir natürlich sehr auch für den Ukraine- und Russland-Konflikt. Wir haben gehört, dass Artikel 52 der Wiener Vertragsrechtskonvention Friedensverträgen erstmal nicht grundsätzlich entgegensteht, denn er muss systematisch interpretiert werden, wie Frau Professor Schmalenbach argumentiert hatte. Aber er bietet eben doch auch Grenzen, die bei Friedensverhandlungen Berücksichtigung finden sollten, um dann einen nachhaltigen Frieden zu erreichen, der auch von einer gewissen Dauer ist.
Ja, und damit sind wir für diese Folge am Ende angelangt. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Kommentare auf Social Media oder an unsere Mailadresse podcast@völkerrechtsblog.org. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke auch von mir, bis zum nächsten Mal.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.